ich bin's wieder, der Achim von den Baumpulsten und ich habe heute den Dominik Heckner dabei. Der Dominik ist Geschäftsführer von einer Unternehmensberatung, die sich hauptsächlich auf Elektro-Handwerk spezialisiert hat. Darum geht's heute aber nur am Rande, weil das Thema, das er mitgebracht hat in seiner Beratung, halt gerade in der heutigen Zeit öfters auftaucht, nämlich Umsatzrückgang, Auftragsrückgang. Die Bücher sind nicht mehr so voll mit neuen Aufträgen. Deswegen haben wir uns heute dem Thema Online-Marketing und Neukundengewinnung gewidmet. Schön, dass du da bist, Dominik. Hi.
Ja, hallo Achim und vielen Dank für die Einladung. Und du hast es auch schon absolut richtig angesprochen. Wir bei der Unternehmensberatung Heckner fokussieren uns auf das Elektrohandwerk, haben natürlich auch andere Gewerke mit dabei. Und was wir ganz klar sehen, ist, dieser Markt hat sich geändert. Vor 2 oder 3 Jahren war es so, wir konnten uns gar nicht mehr retten vor Aufträgen. Dann war der Rückgang der Neubaubranche, des Neubausektors. Und ja, dieses Jahr war es PV. Und je nachdem, wo du fokussiert bist, ist es für dich dieses Jahr möglicherweise zum ersten Mal seit Jahren so gewesen als Unternehmer im Handwerk, dass du dir Gedanken machen musst, hey, wo kommt denn eigentlich mein nächster Kunde her? Wenn es die letzten Jahre Mitarbeiter waren, sind es mittlerweile bei vielen auch die Kunden jetzt.
Ja, und das ist natürlich auch eine große Sorge, weil am Ende des Tages, wenn ich in die Auftragsbücher reinschaue, die Mitarbeiter vielleicht sogar aufgestockt habe in den letzten Jahren, dann sage ich, okay, wo kommen die Aufträge her? Der Markt bewegt sich, gibt ein paar neue Player im Markt. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man guckt, okay, was hat man in seinem Machtbereich, was kann man selber ändern, damit da wieder, sagen wir mal, frische Aufträge reinkommen. Wir haben für die Podcast-Folge auf Vorschlag von dir so eine kleine Struktur. Das heißt, wir werden ein bisschen über die Strategie sprechen. Ja, ich schätze mal, da gehört Positionierung dazu. Was will ich da überhaupt machen? Dann gehen wir im nächsten Schritt dann über Marketing. Und am Schluss natürlich dahin, wie mache ich den Sack zu als Vertrieb oder lasse ich hier Sachen schleifen? Und deswegen steigen wir doch gleich mal rein. Ich glaube, es ist ein ganz spannender Punkt. Der erste ist so mal die strategische Beleuchtung von dem Konzept.
Ja, absolut. Was mir spontan jetzt gerade noch eingefallen ist, ist, bevor sich der Unternehmer im Handwerk ernsthafte Sorgen macht, nutzt er tatsächlich die Zeit, die er vielleicht jetzt zum ersten Mal hat, seit Jahren, um zum Beispiel das Lager aufzuräumen, die Fahrzeuge noch auf aktuellen Stand zu bringen. Dann macht man sich vielleicht Gedanken, weil du auch das Thema Mitarbeiter angesprochen hast. Ja, vielleicht gibt es da den einen oder anderen, der vielleicht ein bisschen Störenfried ist. Ja, dann trennt man sich von dem. Und dann kommt man an den Punkt, wo man sagt, okay, jetzt muss ich mir ernsthaft Gedanken machen.
Und ja, das klassische Prokrastinieren. Bevor ich mich um die Themen kümmere, wo ich weiß, dass sie wichtig sind, mache ich erstmal so ein paar andere Dinge. Also wie beim Lernen früher, ja, bevor ich gelernt habe, habe ich mein Zimmer aufgeräumt und irgendwann angefangen. Du meinst dieses Konzept zu sagen, ey, stopp, jetzt ist eigentlich auch eine gute Zeit und eine gute Chance, sich mal strategischere Gedanken zu machen und sich nicht mit Nebensächlichkeiten vollzuballern.
Ja, absolut. Und viele Unternehmer, wenn du denen die Frage stellst, hey, was ist deine Mission, was ist deine Vision, die schauen dich dann erstmal an wie so ein Auto und sagen so, hey, Moment, ich bin Elektriker oder meinetwegen, ich habe einen Kälte-Klima-Betrieb oder was es auch immer sein möge. Viele von den Unternehmern haben den Betrieb aus der Familie übernommen. Und es hat sich nie so zugetragen, dass man sich ernsthaft die Frage stellt, warum mache ich das überhaupt, was ich mache? Wieso? Ich habe halt ein Geschäft, ich mache das halt. Ja? Wenn wir aber 2, 3 Minuten uns Zeit nehmen und wirklich nochmal drüber nachdenken, warum bin ich am Markt? Ja, ich nehme jetzt den Bereich Elektro, weil den kenne ich am besten. Da gibt es ja ungefähr 10.000 Dinge, die du tun kannst im Bereich Elektro. Ja, du kannst zum Beispiel sagen, ich mache klassischen Kundendienst. Ich fahre raus und kümmere mich um Miele-Waschmaschinen zum Beispiel. Mhm. Oder du sagst, ich tausche die Gartenleuchte bei Tante Erna oder ich mache ein Garagentor oder was auch immer. Ja, dann gibt es welche, die total spezialisiert sind, Schaltschränke zum Beispiel machen. Oder es gibt sogar Firmen, die sich um Dinge kümmern, wie die Elektrik bei einer Landebahn an einem Flughafen. Das sind ja Dinge, die miteinander sehr wenig zu tun haben. Dass der Strom fließt, absolut richtig. Naja, und wenn wir jetzt mal schauen, du kannst ja nicht jeden bedienen. Wenn du versuchst, alles für jeden zu tun, dann wird da wohl nichts Gutes bei rumkommen. Und die Unternehmer, die verstanden haben, hey, wenn ich mich spezialisiere, dann kann ich ja viel besser werden in einem Bereich und ich kann mich vor allem auch viel besser positionieren und bekannt werden für diesen einen Bereich oder lass es auch gerne 2 oder 3 sein, aber nicht 20, dann kann ich den Markt wirklich dominieren. Ich gebe ein Beispiel.
Und genau über dieses Beispiel reden wir gleich. Jetzt möchte ich kurz einen Hinweis geben auf die Podcast-Folge für nächste Woche im Bauimpulse-Podcast. Da geht es nämlich um Möbel. Ich spreche mit einem Möbelhersteller und die Positionierung dieses Möbelherstellers, weil die sehr, sehr, sehr nachhaltig fungieren, weil das Unternehmen sich Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben hat und das tatsächlich komplett durchziehen. Mein Gast, der Burkhard Remmers, hat viele, viele Beispiele dabei, auf was man alles achten muss, warum man das Richtige richtig tun muss, warum es bei den Gebäuden anfängt, warum der Architekt viel damit zu tun hat, der Innenarchitekt. Also gespannt sein auf nächste Woche. Und wenn du keine Bauimpulse Podcast Folge verpassen möchtest, dann abonniere den einfach auf Spotify oder auf Apple Podcast und dann erinnert dich dein Handy in der App daran, wenn es eine neue Bauimpulse Podcast Folge gibt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Weiterhören mit Dominik Heckner.
Man könnte zum Beispiel sagen, wenn du ruhig schlafen möchtest und ein schönes Zuhause haben möchtest für dich und deine Familie im Umkreis München oder in München und meinetwegen 30 Kilometer Umkreis, ich formuliere jetzt hier mal sehr, sehr vage, dann komm zu uns, denn wir haben die topmodernsten Einbruch-Meldeanlagen und dann kannst du ruhig schlafen. So, das ist jetzt ein bisschen zu lang gewesen. Okay, das kann man noch verfeinern und verschönern, aber du weißt, was ich meine, Achim. Ja. Wir kommunizieren hier einen Nutzern und wir haben eine Strategie im Sinne von, wer bin ich? Ja, wer bin ich? Ich bin Elektriker im Bereich Sicherheit zum Beispiel. Mhm. Wem biete ich das an? Privatfamilien, Privathaushalten im Bereich München. Wer bin ich? Was biete ich und wem biete ich es? So rum ist es richtig. Mhm. Ja. Und wenn du diese drei Fragen beantworten kannst, dann hast du erst die Basis dafür, dass du überhaupt erst mit Marketing und Vertrieb ernsthaft beginnen kannst.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass einige Zuhörer einfach jetzt gerade, wir sind ja einstiegs mit diesem PV-Thema, nimmt ab, ja. Jetzt gehst du in die Nische, spezialisierst dich auf ein Gebiet und dann ist auf einmal dieses Gebiet bricht weg. Ja, ich glaube, dass viele Angst haben, in eine Nische, zu stark in eine Nische zu gehen, weil sie sagen, ja, ich habe ja hier noch auch ein Auftragspotenzial X oder Neubaupotenzial Y oder die Klingelanlage Z. Und dann sagen, ich stehe lieber auf breiten Schultern, ja, im Prinzip, anstatt jetzt in die Nische zu gehen. Was ist da dein strategischer Ansatz?
Ha, sehr, sehr spannend. Also wir müssen uns natürlich anschauen, welche Art von Nische bediene ich. Und PV und erneuerbare Energien ist ja absolut bekannt dafür. Das ist ja nicht zum ersten Mal jetzt passiert im Jahr 24, dass man sehr stark beeinflusst wird von der Politik. Mhm. Mir wäre jetzt nicht bekannt, dass das Thema Brandmelde und Einbruchmelde von der Politik so stark beeinflusst wird wie PV zum Beispiel. Ja, okay, ja. Du lachst jetzt, ja. Aber ich meine, man muss sich darüber schon Gedanken machen. Und ganz ehrlich, ich möchte jetzt niemanden an den Karren fahren, aber wer im Jahr 23 mit PV kein Geld verdient hat, der wird wahrscheinlich mit nichts anderem im Elektrobereich Geld verdienen, weil die Kunden uns die Bude eingerannt haben. Mhm. Jetzt ist es so, dass du schon ein bisschen besser kalkulieren musst, dir mehr aussuchen musst, wo möchte ich überhaupt spielen und so weiter. Das war früher nicht notwendig. Also deine Frage war, ist es besser, sich breit aufzustellen oder sich zu spezialisieren? Die erste Frage, die ich stellen würde, ist, was sind es denn für verschiedene Spezialgebiete, die überhaupt in Frage kommen für dich und deinen Betrieb? Weil du kannst jetzt nicht anfangen, Dinge zu machen, sagen wir mal Netzwerktechnik zum Beispiel, wenn du das noch nie gemacht hast. Ja, der Monteur, der vorher Schlitze geklopft hat, wird jetzt nicht Netzwerktechniker werden über Nacht. Schwer, ja, das heißt, ich muss mir erst die Gedanken machen, welche Gebiete kommen für mich überhaupt in Frage. Und natürlich ist es so, dass ein gewisser Mix von Leistungen sicherlich auch sinnvoll ist. Wenn ich das jetzt sage, kann ich aber noch ergänzen. Ich kenne aber auch Unternehmer, die sich eben nur auf einen Bereich spezialisiert haben und da trotzdem sehr erfolgreich sind. Netzwerktechnik zum Beispiel ist ein Beispiel. Sicherheitstechnik kann auch so ein Beispiel sein. Die meisten Unternehmer, die ich sehe, haben ja einen gewissen Produktmix, sagen wir mal zwei oder drei Leistungsbereiche, die sie hier anbieten, die sich gegenseitig auch ergänzen.
Ja, das kann ich verstehen. Und nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich bin selber auch großer Fan von Spezialisierung, weil auch nachher alle Prozesse, die dranhängen, natürlich viel einfacher werden. Vom Materialeinkauf über die Schulung bis zur Dokumentation, Abnahme. Wenn du einen Bauchladen hast, dann bist du nachher halt am Ende ganz schwer dabei, jedes Mal wieder alles neu zu erklären. Ein Mitarbeiter kommt und ganz klar bin ich auch großer Fan davon, nicht nur vom Marketing, sondern im Prinzip vom kompletten Prozess im Unternehmen. Also ich halte mal fest aus dem strategischen Punkt, ein Tipp, den du auf jeden Fall mitgibst, ist nicht nur unbedingt den Trends hinterher zu rennen, sondern vielleicht auch einfach ein bisschen wie Portfolio, kam mir ein Sinn, wie im Aktienportfolio, zu sagen, ich habe hier so eine Nvidia-Aktie, ja, die geht halt mal ab, aber ich kann auch damit rechnen, dass sie vielleicht irgendwann mal gar nicht mehr abgeht. Aber ich habe halt auch mal so ein paar ETFs, also so ein Brandschutz, Sicherheitstechnik, irgendwie so ein paar Themen dabei, wo ich weiß, hey, auf die kann ich eigentlich immer setzen. Und sagen wir mal, die strategische Komponente, ich vermute mal, ja, da könnten wir stundenlang Podcasts machen, Strategie zu sprechen. Lass es mal an der Stelle einfach schon mal eine Klammer drumherum setzen und sagen, okay, als erster wichtiger Punkt ist, diese Positionierung zu wissen, weil dann kommt ja der nächste Punkt, wie mache ich dann Marketing dafür? Und das ist ja auch der Teil der Podcast-Folge, Online-Marketing im Speziellen. Also gehen wir einfach mal davon aus, der Zuhörer hat seine Nische oder seine Spezialisierung und möchte die jetzt vermarkten. Was ist da dein Ansatz?
Ja, also wenn wir nochmal das Thema, wie du schon sagst, Strategie, den Haken dran machen, zusammenfassend würde ich dazu sagen, du musst klar artikulieren können, wer bist du, was bietest du und für wen. Und ich sage, stell dir vor, du hast einen Neffen, der geht in die 5. Klasse. Wenn du dem nicht erklären kannst, was du machst, dann hast du es selber nicht verstanden. Ja?
Ja, klar.
Und das ist die grundlegende Voraussetzung, dass ich überhaupt erst ins Marketing gehen kann. Dass ich für mich selber ganz genau weiß, wem biete ich was an. So, und im Bereich Marketing geht es dann darum, eine Nutzenkommunikation nach außen zu bringen. Und das ist wahrscheinlich der häufigste Fehler, den ich sehe im Marketing und im Vertrieb von Elektrounternehmen und im Handwerk generell, dass ganz, ganz viel über Technik geschrieben wird. Ja, ich habe gerade gestern erst oder vorgestern eine Facebook-Werbung gesehen, wo jemand gesagt hat, hey, wir haben ja hier Schwarz-Schwarz-Module und wir haben dieses und der Hersteller und hier diese technischen Spezifikationen und so viel kW. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist kein Elektriker und du hast nicht zufälligerweise das Thema PV als Hobby, dann kennst du diesen Hersteller nicht. Dann weißt du nicht, warum Schwarz-Schwarz ganz toll ist. Ja, und du kennst dich mit den Spezifikationen nicht aus. Das heißt, wir müssen in die Nutzenkommunikation gehen und nicht die technischen Spezifikationen jemanden den Hals runterrammen, weil das wird ihn nicht interessieren. Ja?
Ja, ich glaube, das sind wir Deutschen auch besonders stark drin, so Feature und Nutzen, solche Spezifikationen, Kommunikation zu machen. Und weil wir immer denken, die Leute legen dann 3 oder 4 Listen nebeneinander und fangen an zu vergleichen, wo habe ich denn mehr X oder Y oder Z, so datenblattmäßig. Aber das meinst du, ist ein Fehler?
Was ich meine, ist, dass wir, wenn wir in dieses Fahrwasser hineinkommen, im Vertrieb nicht so effektiv sein werden, wie wir es sein könnten. Denn am Ende des Tages kaufen Menschen immer von Menschen. Und wenn ich jemanden Vertrauen kommunizieren kann, wenn ich sage, hey, schau mal, das machen wir schon seit 20 Jahren. Wir haben schon 120 Anlagen installiert, allein hier in diesem Ort. Übrigens dein Nachbar, der hat auch eine von uns. Und Reklamationen in den letzten 5 Jahren hatten wir nur eine einzige. Und das haben wir in 2 Tagen gelöst. Und so weiter und so weiter. Ich muss natürlich vorher wissen, was dem Kunden wichtig ist. Und dieses Thema Vertrieb und Marketing im Handwerk funktioniert übrigens auch nur in gewissen Teilbereichen. Ja, zum Beispiel Ausschreibungen sinnlos. Ja, da brauche ich keine Facebook-Werbung für machen. Ja, ich spreche hier von Aufträgen von, sagen wir mal, 5.000 Euro bis 20, 30, 40.000 Euro, vielleicht auch bei einem Einfamilienhaus 80.000, aber ungefähr in diesem Bereich so 15, 20.000. Oft auch für den Privatkunden. Dort ist der Sweet Spot, wo wir in die Kommunikation gehen und dann, wie gesagt, emotional hineingehen und verstehen, was dem Kunden wirklich wichtig ist. Und ich muss es genau vermeiden, dass er dann 2 Datenblätter nimmt und vergleicht und sagt, naja, dann gehe ich zu dem. Weil dann hast du keinen emotionalen Hook. Dann bist du komplett mit dem anderen vergleichbar. Und du willst einzigartig und unvergleichbar sein. Das, was du anbietest, ist kein Apfel oder eine Orange. Wenn ich auf den Wochenmarkt gehe und ich 2 Stände habe, der eine bietet Äpfel für 60 Cent und der andere Äpfel für 40 Cent, werde ich höchstwahrscheinlich die für 40 Cent nehmen, außer die sind total verfault in irgendeiner Art und Weise, ja. Werde ich immer die günstigeren nehmen. Wenn du aber als Handwerker Leistungen anbietest, dann musst du dich deutlich mehr differenzieren. Du bist kein Apfel, du bist keine Orange und du brauchst hier auch etwas Einzigartiges.
Mhm. Okay, kann ich verstehen. Also du gehst im Prinzip, sagst du, kommuniziert schon, bevor der Kunde in die Richtung Daten geht, einfach seinen Nutzen. Ja, so was werde ich davon haben? Und ich will jetzt absichtlich nicht immer nur auf dem PV-Thema rumreiten, weil mir einfach gesagt, diese gibt ja auch andere Themen. Sicherheit, du hast vorher das glaube ich, gesagt mit diesem Großraum München, wenn du und deine Familie sicher schlafen wollt, ja?
Ja.
Das als Beispiel.
Und beim Thema Sicherheitstechnik zum Beispiel ist es so, dass ganz viele Endkunden absolut überzeugt sind davon, dass die Dinger ständig losgehen, dass sich das mitten in der Nacht aufweckt, dass es anfängt zu hupen, wenn die Katze vorbeiläuft und so weiter. Das sind Glaubenssätze. Viele Kunden, die sich mit so einer Sicherheitsanlage wohlfühlen würden, kaufen sich keine, weil sie diese Glaubenssätze haben. Das heißt, die Nutzenkommunikation wäre, hey, schau mal, das ist ungefähr nur so groß, das ist in 30 Minuten installiert, die Fehlerquellen sind absolut minimal, die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Falschalarm losgeht, ist vielleicht 1 in 1000. Ich bin kein Techniker. Jeder, der jetzt zuhört, wird das wahrscheinlich spätestens jetzt merken, dass ich technisch hier nicht so im Detail bewandert bin. Was ich aber weiß, ist, dass Vorurteile bei Endkunden herrschen, die man mit einer Nutzenkommunikation sehr gut behandeln kann. Und besser noch, ich kann eine Nachfrage generieren, die vorher nicht da war. Ich kann sagen, hey, schau mal, im Stadtteil Heidhausen gab es so und so viele Einbrüche im letzten Jahr. Wusstest du gar nicht. Aha, stimmt aber wirklich. Die guten Nachrichten sind, du kannst dir für x-tausend Euro günstig diese Sicherheitstechnik zu dir ins Haus holen und du musst nie wieder darüber nachdenken.
Der gerade beim Sicherheitstechnik, das Thema, was die Polizei ja sagt, ist, die Einbrecher suchen sich ja zum Einbruch nicht das gesicherte Haus, sondern im Prinzip das ungesicherte Haus. Das heißt, du musst auch nur ein bisschen sicherer sein wie deine Nachbarn, weil dann laufen die ein Stück weit weiter. Es ist im Prinzip dann, ja, wenn es irgendwo mal losgeht oder irgendwo jemand anfängt zu installieren, dann gibt's ja auch die Legenden oder sagen wir mal, das spricht sich herum, ja, wenn im Großraum irgendwo eingebrochen wird. Dann,
ja, das ist so, wie wenn wir beide vom Bär weglaufen, dann muss ich nicht schneller sein wie der Bär, sondern ich muss nur schneller sein wie du.
Genau, richtig, ja. Das ist ganz oft so richtig. Wenn du jetzt ich versuche mal eine kleine Transformation, okay? Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, aber ich habe ja mit dir einen kompetenten Gast heute da. Du hast gesagt, okay, wir müssen den Nutzen von der Handwerksleistung dem Kunden gegenüber erklären. Jetzt machen wir mal die gleiche Aufgabe zum Thema den Nutzen von dem Thema Online-Marketing, weil es geht ja nicht nur um Marketing, im Allgemeinen so ein Online-Marketing gegenüber dem Handwerker, dem Zuhörer, der jetzt hier zuhört, zu erklären. Mhm. Welchen Nutzen ziehe ich denn aus dem Thema Online-Marketing auch im Vergleich zu anderen Marketingmaßnahmen? Ich habe ja vielleicht ein Budget und sage, wo setze ich es denn ein? Warum jetzt ausgerechnet in diesen Kanal?
Also zunächst einmal würde ich das Thema Marketing als Ganzes angehen und sagen, hey, kennst du es auch als Unternehmer im Handwerk, im Elektrohandwerk, dass Kunden manchmal schwierig sind? Da gibt es so Kunden, die rufen dich immer wieder an, die haben ganz besondere Wünsche. Besonders billig soll es auch sein. Ach, und am besten wäre es letzte Woche schon fertig. Ja, wenn du das auch kennst, dann könnte es sein, dass du mit einem effektiven Marketing dir deine Kunden aussuchen kannst. Ja, du hast richtig gehört, es geht nicht darum, dass du jedem alles anbietest, sondern du suchst dir genau die Kunden aus, die für dich die richtigen sind. Und das sind Kunden, die auch höhere Preise akzeptieren. Das sind Kunden, die wertschätzend sind, sich freuen, wenn du kommst. Und das sind Kunden, die die Rechnungen auch pünktlich bezahlen. Mhm. Und wenn du sichtbar bist, wenn du ins Marketing gehst und wenn du deine Message nach außen trägst, wer du bist, was du tust und für wen du das tust, ja, dann hast du die Voraussetzungen geschaffen, dass du dir Kunden wirklich aussuchen kannst. So, das wäre jetzt meine Nutzenkommunikation für das Thema Marketing. Für das Thema Online-Marketing würde ich sagen, hey, schau mal, wenn dein Servicefahrzeug in der Stadt durchfährt, wie viele Menschen können dieses Fahrzeug an einem Tag sehen, würdest du sagen?
10.000.
10.000.
Große Stadt, viel Stau.
Wow, also das ist schon ein Fahrzeug, das viel fährt. Ja, ich würde sagen, okay, wenn es 10.000 Menschen gesehen haben, wie viele haben es bewusst wahrgenommen?
Denn ein Promille nicht mal.
Ja, also vielleicht 50, 100 Leute, sowas in der Richtung. Okay, gut. Das Thema Online-Marketing ist deswegen spannend, weil jemand, der in Social Media unterwegs ist, in diesem Moment bewusst seine Aufmerksamkeit in diesen Medienbereich gelenkt hat. Mhm. Wir können durch Online-Marketing eine viel, viel größere Demografie abgreifen, wie durch ein Servicefahrzeug, durch ein Plakat, durch was auch immer in den traditionellen Medien hier in Frage kommt. Flyer zum Beispiel. Ja, stell dir mal vor, 50.000 Flyer zu drucken und in Briefkästen zu werfen. 50.000. Ja, da brauchst du wahrscheinlich 2 oder 3 Werkstudenten und die sind eine Woche beschäftigt. Naja, wenn du 50.000 Impressionen haben möchtest für Online-Marketing auf Facebook oder Instagram, ja, das kostet ein paar hundert Euro, aber nicht 10.000 Euro. Mhm. Das ist von den Kosten absolut überschaubar. Und nochmal, du wirst durch Online-Marketing Leute erreichen, die aktiv gerade in diesen Medien unterwegs sind. Ein Flyer ist etwas, wenn ich eine Zeitung habe, wo Flyer drin sind, schüttle ich erstmal, bis die ganzen Flyer rausfallen. Und die sind dann in der Tonne. Ja, die habe ich noch nicht mal wahrgenommen.
Ja. Also die zu erreichende Menge ist größer, die Aufmerksamkeit auf dieses Medium ist größer. Und du kannst noch besser steuern, wer es am Ende auch zu Gesicht bekommt, also von der Art.
Genau, her. Und das wäre mein nächster Punkt gewesen, aufgrund der Daten, die gesammelt werden von der Plattform, die du nutzt, kannst du dann die Aufmerksamkeit auf bestimmte Demografien lenken. Facebook verdient damit Geld, dass Werbetreibende Facebook weiter nutzen. Ich sage Facebook, Gruppe, Meta, Instagram ist hier natürlich auch Teil davon. Mhm. Das heißt, Facebook möchte, dass diese Werbungen funktionieren, hat dementsprechend auch ein Selbstinteresse daran, die Werbungen nur den Leuten zu zeigen, die auch möglicherweise draufklicken und dann etwas einkaufen. Das heißt, in der ersten Woche ist es wahrscheinlich so, dass deine Werbeanzeige so ein bisschen funktioniert, mäßig funktioniert, der Algorithmus lernt und hat dann irgendwann mal festgestellt, hey, schau mal, wenn ich jetzt hier, bleiben wir bei dem Thema Einbruch melde, wenn ich diese Einbruchmeldewerbung jetzt allen Menschen in München zeige, dann stellt sich heraus, dass die Demografie unter 30 da gar nicht draufklickt. So ab 35, 40 klicken sie häufiger drauf. Ach, und diejenigen, die gesagt haben, sie sind verheiratet und haben Kinder, ja, das kannst du ja bei Facebook natürlich alles einstellen und die Plattform weiß mehr über dich wie deine besten Freunde, hat man das Gefühl. Ja, diese Menschen, die klicken besonders häufig. Dann sagt Facebook, hey, cool, okay, pass auf, ich schicke jetzt 95% der Impressionen an genau diese Zielgruppe, weil da haben wir gelernt, da klicken sie auch drauf.
Das wäre quasi, wie wenn du mit deinem Firmenfahrzeug quasi, keine Ahnung, vorm Seniorenheim rumfahren würdest, weil du Installationen für Firmenkomfort in Altersheim anbieten würdest.
Zum Beispiel. Ja, also es ist quasi so, wie wenn du ein Plakat hast und dir aussuchen kannst, wer an diesem Plakat vorbeifährt. Mhm. Und das geht nur online.
Ja, das in diesen Mechanismen spielt ja auch mit eine Rolle, dass die die Aufmerksamkeit von dieser Zielgruppe zum Beispiel bei denen unter 30, ja, vielleicht gerade eher auf Pampers-Werbung liegt und die dann sagen, okay, Facebook hat ja im Prinzip auch nicht unendlich viele Plakatwände, sondern kann eigentlich immer nur, ja, vor eine Zielgruppe immer mal so ein Plakat, muss ja auch immer ein bisschen normaler Content zwischendurch kommen, ja, und dass sie das dann halt entsprechend teurer machen und sagen, wenn du unbedingt willst, kannst du auch der Pampers-Zielgruppe das zeigen. Das kostet halt ein Unmengen viel Geld und bringt dir höchstwahrscheinlich nichts. Okay, also es ist steuerbar. Du hast dadurch wenig Streuverluste. Die Analogie mit dem Plakat da zeigen, okay, total vernünftig. Und jetzt hat man ja gesagt, okay, Strategie. Du musst wissen, was du zeigst. Nutzen. Wie würdest du so eine Anzeige jetzt konzipieren? Also würdest du jetzt sagen, du brauchst ein Videoteam und du musst, oder ein Bildchen, reicht ein Bildchen oder reicht ein bisschen Text? Mhm. Oder was glaubst du, welcher Ansatz sollte man, wenn man vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte hat, da damit machen? Muss ich zu einer Agentur gehen? Kann ich das selber machen? Was ist da so dein Erfahrungswert?
Ja, wir haben Erfahrungswerte und Daten und Fakten, die wir hier natürlich zu Rate ziehen können. Und was wir sehen, ist, dass in der Regel Videoanzeigen besser funktionieren wie Bilder, aber nicht immer. Mhm. Das bedeutet, du hast auch manchmal die Möglichkeit, dass du mit Bildwerbungen sehr, sehr effektiv Klickraten bekommst und neue Kunden bekommst. Also ich würde jetzt nicht von vornherein sagen, nur Video funktioniert und Bild funktioniert überhaupt nicht. Wir sprechen hier eher von Tendenzen. Das ist dann auch von Region zu Region und von Anzeige zu Anzeige immer wieder unterschiedlich. Aber ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Video besser funktioniert wie ein Foto, ist wahrscheinlich so 60% oder 70%. Solltest du jetzt jemand sein, der noch gar keine Erfahrung hat mit Online-Werbung, dann würde ich sagen, starte mal mit einem Bild, weil die Hürde dazu viel geringer ist. Ja. Jetzt kommt die Frage, ja, brauche ich hier ein Videoteam? Wahre Geschichte, ich habe früher auch gedacht, man braucht ein Videoteam. Für meine erste Business-Idee hatte ich auch ein Videoteam. Am Ende des Tages habe ich Tausende von Euros verschleudert, war gar nicht notwendig. So, heutzutage, wenn du ein iPhone hast, und das muss noch nicht mal ein brandneues iPhone sein, solange es, sage ich mal, 1-2 Jahre jung ist, ist es für das, was wir brauchen, mehr als genug. Du kannst jemanden bitten, dich zu filmen in einem 30-Sekunden-Video. Du kannst es selbst machen. Du kannst es danach auch mit kostenlosen Apps, CapCut zum Beispiel, dann zuschneiden. Und du musst da absolut kein Profi sein. Was ich empfehle, ist, gehe wohin, wo es auch wirklich ruhig ist. Ja, draußen neben der Straße ist denkbar schlecht. Es sollte jetzt vielleicht auch nicht in einem offenen Büro sein, wo 10 Leute telefonieren, und du brauchst anständiges Licht dafür. Aber nochmal, das ist auch ein Fehler, den ich immer wieder sehe. Die Leute kaufen sich hier Rode-Mikrofon und Ringlight und dieses und jenes und 3.000, 4.000, 5.000 Euro später, aber können noch nicht mal sprechen. Ja,
das ist also vielleicht dasselbe, wie wir eingangs gesagt haben. Erstmal das Lager aufräumen und erstmal, weißt du, was ist mein Setup? Kümmerst dich erstmal um die Technik, ja, und dann. Ja, okay, aber jetzt kommen wir ja im
Prinzip. Du kannst es üben. Du kannst es wirklich üben. Das Wichtigste ist, wenn du den Bereich Strategie erledigt hast, ja, wenn du klar artikulieren kannst. Denk immer an den Neffen in der 5. Klasse. Kannst du dem erklären, was du tust? Und wenn du das nicht kannst, dann brauchst du dir auch gar kein Video aufnehmen. Da musst du nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, was will ich denn überhaupt? Welchen Kunden möchte ich? Wen möchte ich zu mir ziehen? Und dann kann ich erst in diese Kommunikation gehen. Und was ich raten würde, was ich jedem raten würde, ist, stell dir dein Handy einfach irgendwo hin, drück auf Aufnahme und lass es mal 10 Minuten laufen. Und wenn du das 5, 6, 7, 8, 9 Mal gesagt hast, was immer du sagen möchtest, dann wird es deutlich sicherer sein. Ich gebe auch folgende Empfehlung. Bitte schreibe keine Skripte, wo jedes Wort ausgeschrieben ist. Das ist nicht sinnvoll. Was ich sage, ist, schreib dir gerne auf ein Blatt Papier Stichpunkte auf. Zum Beispiel Familienbetrieb, München und Umgebung, Sicherheitstechnik. Jetzt auf den Link klicken, zum Beispiel. Ja, das wäre so eine ganz grobe Struktur. Bei uns im E-Couch, was unsere Wissensplattform ist, bei der Firma Heckner, bieten wir unseren Unternehmern ganz klare, detaillierte Leitfäden an. Gut, das musst du jetzt aber, du musst gar nichts bei uns kaufen, wenn du dich willst. Ganz ehrlich, das kannst du selber auch. Was ich dir sage, ist, klare Struktur ist wichtig. Du musst vorher wissen, was du sagen möchtest.
Und das dann auch leben, weil aber du empfiehlst ganz klar, also dass die Person, dass der Chef, dass die Marke hinter dem Unternehmen selbst sichtbar wird und du jetzt nicht einfach hier so, sagen wir mal, im schlimmsten Fall Laiendarsteller von der Hochschule oder so holst und sagst, so, jetzt ihr dürft jetzt mal ein Baustellenteam spielen, sondern du sagst wirklich ganz im Prinzip hemdsärmelig, sprich über deine Firma, erzähl den Kunden da draußen, den potenziellen Kunden oder den Interessenten da draußen, welchen Nutzen sie haben können und fertig.
Ja, absolut. Also ein Beispiel von jemandem, der das super authentisch macht, auch mit seinem bayerischen Akzent, ist Florian Spateneder, der hier gleich aus der Nähe kommt. Hat, bevor wir schon zusammengearbeitet haben im Erfolgscoaching, hat er schon tolle Videos gemacht. Also da kann man mal zum Beispiel reinklicken. Oder Christoph Kistler von GK Energien aus der Nähe von München ist auch jemand, der sehr authentische Videos macht. Und das kann man dann auch einfach mal recherchieren, was andere machen. Und man kann sich dann aussuchen, hey, was fühlt sich denn für mich authentisch an? Auf gar keinen Fall verstellen. Und lieber ist in dem Video und A dabei, wie jemand, der irgendwas abliest, weil das Ablesen ist furchtbar katastrophal. Das ist richtig abschreckend.
Das glaube ich. Es gibt auch Leute, die machen Podcasts ablesend. Ich erkenne das
mit 20 Sekunden. Herzlich willkommen heute bei Bauimpulse.
Ja, genau, richtig. Ist es nicht. Okay, und zu dem Thema fallen mir, dir und wahrscheinlich auch den Zuhörern noch unheimlich viele Fragen ein. Deswegen an der Stelle die Einladung an den Zuhörer, wenn du noch Fragen hast, wenn dir an der Stelle wo wir bis hierhin sind, schon irgendwas auf der Zunge brennt, einfach mich anschreiben. Ich packe auch Dominik seine Webseite unten hin, kann man auch anschreiben. Und jetzt lass uns zum letzten Punkt gehen. Du hast es eigentlich vorher schon kurz angesprochen, so ein bisschen die Brücke. Wenn du die Strategie hast, das Marketing richtig machst, dann sollte dir der Vertrieb wesentlich leichter fallen. Warum?
Ja. Das Thema Marketing, ich habe jetzt hier eine Sekunde nachgedacht, um die richtige Analogie zu finden. Das Thema Marketing ist immer wie ein Trichter. Und wenn ich durch mein Marketing oben viel reinschmeiße, muss ich irgendwo auch etwas rausfiltern, weil dieser Trichter dann an gewissen Stellen etwas enger wird. Sonst wäre es ein Rohr und es wäre sinnlos. Ja, ich will nicht jedem etwas verkaufen, der in meinen Prozess kommt. Das ist wichtig, weil manche glauben ja tatsächlich, das ist ganz, ganz wichtig, dass ich so viel wie möglich verkaufe. Stimmt nicht, sondern die richtige Leistung, die du auch verkaufen willst, dem richtigen Kunden, den du auch als Kunden haben willst. Und im Vertrieb ist es unsere Aufgabe, eben genau diese Filterfunktion zu nutzen. Manche Leute glauben ja, oh nein, da ist schon wieder einer aus dem Prozess geflogen, das ist ganz schlimm. Ich sage, gut, jeder, der rausfliegt, ist jemand, der nicht auf dich passt. Ausgezeichnet. Bei jedem, der rausfliegt, haben wir drei andere, die wahrscheinlich perfekt passen. Und in den allermeisten Fällen, wenn du jetzt nicht super ultra spezialisiert bist und eine Leistung anbietest, die nur 1000 Leute in Deutschland brauchen, ja, keine Ahnung, Schaltschranktechnik für Kläranlagen zum Beispiel.
Oder dein Flughafenbeispiel, ja.
Keine Facebook-Werbung. Ich habe auch mal mit jemandem zusammengearbeitet, der das macht, Schaltschränke für Kläranlagen, da brauche ich keine Facebook-Werbung. Ja, macht keinen Sinn. Ja, wenn du jetzt in einem anderen Leistungsbereich unterwegs bist, wird es in der Regel Tausende und Tausende und Tausende von Kunden geben. Und übrigens, selbst einer, der heute nicht passt, könnte dann in 3 Jahren passen. Mhm. Wichtig im Vertrieb ist der Prozess. Du brauchst einen klar definierten Prozess, wo jemand im Büro die sogenannten Leads, also wenn du jemanden als Interessenten gewinnst, dann ist es ein Lead, diese Leads abtelefoniert und grundlegende Informationen herausfindet, um die grundlegende Eignung zu prüfen, beziehungsweise um auch zu sagen, hey, nee, passt nicht. Zum Beispiel, hey, wann möchtest du denn dieses Projekt umsetzen? Ah, was ist denn dein Budget? Okay, wo bist du denn? Und so weiter und so weiter. Dir fallen mit Sicherheit als Zuhörer jetzt 3, 4, 5 andere Fragen ein, die du gerne wissen möchtest, die Antwort dazu gerne wissen möchtest, um herauszufinden, ob dieser Kunde auf dich passt oder nicht. Mhm. Lasse jemanden, der nicht du selbst als Chef bist und der nicht dein bester Mitarbeiter ist, diese Liste zukommen und telefoniere deine Leads, deine Interessenten ab. So, und dann werden aus 100, sagen wir mal, 20 oder 30. Und vielleicht ist da jemand im Büro, der dann sagt, oh Chef, das habe ich jetzt nicht verstanden. Der hat irgendwas erzählt von Wechselrichter und dann Sonnenspeicher. Ich weiß jetzt gar nicht, was genau das ist. Und ich konnte ihm auch die Frage nicht beantworten, welcher Speicher der beste ist. Kein Problem. Ist ja okay, wenn an diesem Punkt dann der Meister das Gespräch weiterführt. Nur geht es darum, dass wir die Leute sofort zu Beginn schon mal raus haben wollen aus dem Prozess, die sagen, ach, ich habe schon 5 Angebote. Ich wollte nur mal vergleichen. Ach, dieses Jahr kaufen? Nein, nein. Allerhöchstens nächstes Jahr im Winter.
Wenn überhaupt, genau, ja.
Wenn überhaupt. Und diese Leute wollen wir rausfiltern. So, und dann bleibt, das ist ähnlich wie beim Goldschürfen. Stell dir vor, du bist in einer Goldmine, dann ist doch nicht jeder Stein pures Gold, sondern du musst da ein bisschen rumkratzen, um diese Goldnuggets auch zu finden. Und genauso ist Vertrieb auch. Wir wollen das nutzlose Gestein erstmal abtransportieren und das, was dann übrig bleibt, ja, da ist immer noch Gestein, was kein Gold ist, aber deutlich weniger prozentual. Und dann können wir das Gold viel leichter finden.
Okay, also das ist eine interessante Brille. Also du legst als erstes mal die Brille Prozess drauf, wenn du an Vertrieb denkst, ja, und sagst, okay, warum ist es so? Also das interessiert mich jetzt persönlich, warum legst du hier gar nicht so diese, ja, was verkaufst du, wie machst du das Angebot und so weiter oder wie machst du den Abschluss? Und warum, was ist deine Erfahrung, dass du sagst, der Prozess ist der Engpass? Ja. Ist ja offensichtlich so.
Ja, kann ich dir ganz klar sagen, weil du kannst tolle Verkaufsskripte haben, die auch hoch konvertieren, aber wenn der Prozess falsch ist oder Fehler und lückenhaft ist, dann ist es so, dass dieser Prozess nicht wiederholbar ist und nur vom Chef selbst ausgeführt werden kann. Wenn dein Ziel ist, dass du wenig Geld verdienst und wenig Gewinn machst und wenig Kunden hast, dann ist das absolut fein. Wenn du gutes Geld verdienen möchtest und einen Betrieb haben möchtest, der auch ohne dich funktioniert, dann ist es unerlässlich, dass du dich auf einen Prozess fokussierst, der auch ohne dich als Chef wirklich funktionieren kann. Und deswegen müssen wir Prozesse festlegen. Aber bevor wir sie festlegen, müssen wir sie testen. Funktioniert das überhaupt? Ja oder nein? Je mehr wir korrekte und beziehungsweise funktionierende Prozesse haben, desto mehr verfeinern wir diese Prozesse, legen sie auch dokumentarisch fest, so dass sie von jedem theoretisch im Betrieb auch durchführbar sind.
Ich weiß jetzt nicht, weil ich keine belastbaren Zahlen dazu habe, aber ich vermute mal sehr stark, dass die meisten aufgrund der, wir hatten es eingangs gesagt, der guten Zeiten in der Vergangenheit, gar nicht so krass Prozess gedacht haben im Vertrieb, sondern gesagt haben, die Kunden fragen an, dann fährt jemand raus, ja, dann schreibt ja, man da ein Angebot, dann schickt man das Angebot dahin, dann nimmt er das vielleicht an, vielleicht auch nicht an. Und ich denke schon allein da, weißt du, dieses Nachhaken zum Beispiel.
Aber ja, und früher war es halt so, der Kunde, der halt 4 oder 5 Mal anruft, der darf mit dir zusammenarbeiten. Und der nur 2 Mal angerufen hat, den haben wir halt vergessen. So, es gab Zeiten, die sind nicht so lange her.
Ja, da gibt man einen Glaubenssatz, der wird sein Problem schon woanders gelöst haben, oder? Aber der kann auch sein, dass er noch zu Hause sitzt und
denkt. Wenn er es wirklich gelöst haben will, dann würde er schon nochmal anrufen.
Ja, genau.
Ja, und jetzt ist es halt nicht mehr so, weil weniger Kaufbereitschaft ist und gut, das Geld ist nicht weg im Markt. Das hat sich nur umorientiert. Das Geld ist immer noch da und du musst dich jetzt mehr anstrengen, dieses Geld zu bekommen, aber es ist immer noch da. Und der Prozess hilft dir, deine Ressourcen dort anzuwenden, wo sie auch sinnvoll genutzt werden können. Und ich fahre nicht zu jedem raus und nicht jeder bekommt ein Angebot. Ich habe teilweise Unternehmer, mit denen ich spreche, die sagen, ja, so wenig Leute nehmen meine Angebote an. Letztes Jahr waren es noch 50-60%, jetzt sind es 15-20%. Dann sage ich, okay, wie machst denn du das? Ja, dann stellt sich raus, der wird überhaupt nicht hinterher telefoniert. Dann setzt man sich, muss man mir vorstellen, du fährst raus zum Kunden, verbringst eine Stunde mit dem plus Fahrzeit, dann machst du das Angebot 2 oder 3 Stunden. Schickst ihm das Angebot und dann passiert erstmal ganz genau gar nichts. Und es wird nicht hinterher telefoniert. Teil des Prozesses, was ich sage, ist, wir schicken überhaupt gar keine Angebote raus. Vergiss es, machen wir nicht. Außer vielleicht, ja, wenn es um irgendwelche öffentlichen Ausschreibungen geht, wo es nicht anders geht, ja, aber beim Privatkunden nur ein Angebot rauszuschicken, no way. Hey, ich setze mich doch nicht 3 Stunden hin, nur, dass der das dann zu Hause anschaut und liest, nichts versteht und dann vielleicht am besten noch aufgewärmt ist für den zweiten Dienstleister, mit dem er gerade im Gespräch ist und dann bessere Fragen dort stellen kann. Das ist sinnlos. Wir wollen unser Angebot präsentieren und wenn der Kunde und Interessent nicht bereit ist, das sich anzuhören, ganz ehrlich, dann ist er auch nicht bereit zu kaufen.
Okay. Also es steckt auch, wenn man das die verschiedenen, sagen wir mal, Eckpunkte anguckt von, du hast vorher gesagt, die Filterfunktion vom Marketing bis hin zu den Sack zumachen, ja, Angebotsannahme, Beauftragung, ganz viele Punkte dahinter. Und ich glaube, dieses Online-Marketing, was wir vorher gesprochen haben, sorgt ja im Endeffekt auch dafür, wenn wir jetzt dieses Plakat der richtigen Zielgruppe zeigen, die richtige Nutzenbotschaft haben und das einen gewissen, sagen wir mal, Volumen oder Lautstärke in den Markt trägt, dass man dann wahrscheinlich so eine Filterfunktion braucht, vermute ich mal, dass es viele bisher vielleicht gar nicht hatten, weil sie gesagt haben, die angerufen haben, wussten schon in etwa, was wir tun, ja, wie wir es tun, dass man sagt, okay, man ändert was, aber korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch analysiere, Du ähnlich wie bei den Anzeigen oder bei diesen Flyern, wo wir vorher hatten, ist halt auch die 100, die im Vertrieb dann da sind, dann habe ich 20, die sich qualifizieren, dann habe ich vielleicht noch 5 oder 10, wo ich sage, okay, für die würde ich jetzt rein theoretisch ein Angebot erarbeiten, fahr raus, validiere dann nochmal irgendwas und am Schluss aber ist es elementare, was du jetzt ja sagst, ist erstmal ein Prozess, erstmal Gedanken machen, wie mache ich es aktuell und wie sorge ich dafür, dass ich diese Gold Nuggets da rausholen und nachher nicht. So, dieses Hinterhertelefonieren wäre so, wie wenn ich sage, okay, ich habe hier ein Gold Nugget und ist mir eigentlich egal, ich schmeiße es auch weg.
Ja, 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 so ungefähr. Und wenn jemand, der jetzt zuhört, sagt, ich bin jetzt kein Prozessfuchs oder das sind so Dinge, die mache ich eher selten, du musst da kein Unternehmensberater sein, um das für dich umzusetzen. Du musst dir nur folgende Frage stellen. Wer macht was, wann? Mhm. Stell dir diese Fragen. Wer macht was, wann? Im Prozess. Ja, und dann kannst du dir ein Prozessdiagramm, wenn du diese Fragen beantwortest, ganz leicht aufmalen. Ja, mhm. In einem Format, das dir gefällt. Auf einem Flipchart, wie auch immer. Mit Lego-Steinen gebaut, I don't know. Was auch immer dir zusagt, nur müssen die Fragen beantwortet sein. Wer macht was, wann?
Okay, und ich meine, da waren jetzt einiges an Tipps drin. Die verschiedenen Bausteine, so habe ich dich verstanden, sind durchaus, wenn man, bevor man jetzt immer mal eine kleine Flaute kommt oder sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht nicht ganz so viel zu tun, bevor ich das Lager aufräume, setze ich mich mal hin und überlege diese drei Aspekte, Strategie, Marketing und Vertrieb, und dann kann ich rein theoretisch auch, wenn ich Lust habe, heute Nachmittag damit starten.
Absolut richtig. Genau so ist es.
Cool. Dominik, und vielen Dank für diese, sagen wir mal, Perspektive und für das, dass ich
so, der Markt jetzt war gerade die Verbindung ganz kurz. Ich hätte noch eine Ergänzung. Okay. Genau. Und wenn du für dich als Zuhörer hier eine Gedankenstütze dir wünscht, kannst du dir auch einen One-Pager runterladen, wo die wesentlichen Stichpunkte von dem, was wir heute besprochen haben, nochmal niedergelegt sind. Das ist heckner.com/Meisterplan, ein Wort, und das wird wahrscheinlich auch unter dem Podcast erscheinen, dieser Link. Genau, und da kann man sich das nochmal als Gedankenstütze runterladen.
Ja, sehr cool. Vielen Dank, Dominik, für diese Insights. Und ich glaube, nochmal abschließend gesagt, der Markt bewegt sich. Es ist ja ganz normal, dass sich Sachen verändern. Und ich glaube, wenn man jetzt sich mit diesen Themen beschäftigt, die man eigentlich, sagen wir mal, schon am Horizont sieht, dann ist man, wie in der Analogie mit dem Bär vorher, vielleicht nicht der Letzte, sondern ist einfach ein bisschen schneller wie die anderen, bekommt vielleicht ein paar mehr Aufträge wie der direkte Wettbewerb, und das reicht vielleicht schon, um das eine oder andere Krisenthema zu überwinden. Vielen Dank, 100%. Dominik.
Ja, danke, Achim, und viel Erfolg für unsere Zuhörer.
Tschüss.